Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bilderwissenschaft-Podcast. Heute geht es um das Thema die grüne Antarktis.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Die Antarktis gilt als Kontinent des ewigen Eises. In Jahrmillionen haben sich dort Schneemassen zu kilometerdicken Gletschern aufgetürmt. Schneestürme brausen über das frostige Land hinweg. So kennt man es von Fotografien und aus dem Fernsehen. Doch vom ewigen Eis kann keine Rede sein. Denn zu Zeiten der Dinosaurier war der Südkontinent noch gänzlich eisfrei. Riesige Wälder aus struppigen Südbuchen bedeckten damals weite Teile des Kontinents. Wälder, wie man sie heute noch am Südzipfel Argentiniens findet. Der Geologe Johann Klages vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung erzählt heute im Bild der Wissenschaft-Podcast, wie es damals am Südpol ausgesehen haben muss und was wir aus der wechselhaften Vergangenheit für die Klimazukunft der Erde lernen können. Herzlich willkommen, Johann. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Ja, also ich muss gestehen, dass ich bis vor kurzem tatsächlich dachte, dass die Antarktis schon immer irgendwie von Eis bedeckt war. Also ganz im Gegenteil, vor einigen Jahren habe ich mal von dieser Snowball-Earth-Theorie gehört, nach der irgendwann die Erde komplett mal zugefroren gewesen sein soll. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das ist jetzt eher das krasse Gegenteil. Die Antarktis war einst komplett grün. An dich die Frage, ich weiß nicht, ob du auch so ein Aha-Erlebnis mal hattest. Wann hast du zum ersten Mal davon erfahren, dass die Arktis tatsächlich mal grün war oder keine Eissattel?
Also das erste Mal tatsächlich im Studium, ja, dass ich davon gehört habe, und als ich dann tiefer so in die Geowissenschaften eintauchen konnte, da hat man dann wirklich das erste Mal darüber gehört, wie extrem sich über die langen Zeiträume auf der Erde auch das Klima verändert hat. Und das war so das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Dass ich das mal selbst auch erforschen würde, daran hatte ich damals dann natürlich noch nicht gedacht.
Ja, Spaß am Rande, was hast du zwischenzeitlich gemacht, bevor du bei der grünen Antarktis gelandet bist?
Auch schon Antarktisforschung, und das mache ich auch heute immer noch. Das geht da aber um jüngere Zeiträume, also nur in Anführungsstrichen die letzten, sagen wir mal, 30, 40.000 Jahre bis heute. Ja, also diese tieferen Zeiträume, das war dann auch wirklich neu für mich, aber mache ich jetzt dann auch schon seit fast 10 Jahren.
Gut, da hast du dann zum ersten Mal im Studium davon gehört. Und seit wann hat denn so die Wissenschaft allgemein eine Idee davon, dass das eben nicht immer aussah wie zu Scott und Amundsens Zeiten?
Also die ersten Funde, die man wirklich gemacht hat, so in den 60er, 70er Jahren auf der antarktischen Halbinsel, da sind wirklich Felsformationen von Sedimentgestein, wo man auch wirklich Überreste Fauna und Flora, ja, also tierische Überreste, Fossilien und auch Pflanzenreste gefunden hat, die man auch schon einigermaßen gut damals datieren konnte. Und da wusste man schon, ja, es muss auch damals in diesen Zeiträumen eine Landbrücke gegeben haben, nach Südamerika rüber, aber auch nach Australien. Die nach Südamerika rüber war sehr viel länger vorhanden als die nach Australien. Und wir wissen jetzt mittlerweile, dass so die grüne Antarktis bis so ins Eozän rein Bestand hat. Und das Eozän, das hörte so vor 34 Millionen Jahren auf. Also bis dahin und auch noch mit ein paar Zeiträumen später, aber bis dahin so komplett sollte die Antarktis eigentlich auch wirklich ein grüner oder vorrangig grüner Kontinent gewesen sein.
Kurz mal Eozän, das ist schon wieder nach den Dinos, das ist nochmal so natürlich so mein Marker. Ich weiß, es gab noch diverse Tiere davor und danach, aber egal, also 34 Millionen Jahre, da waren die Dinos schon durch, ne? Da lebten schon Säugetiere, Vögel, Insekten, alles, was man so kennt. Ne?
Genau, das, also Eozän ist so zwischen 56 und 34 Millionen Jahre, ja, und es ist auch ein sehr warmer Zeitabschnitt gewesen in der Erdgeschichte, und da gibt es mittlerweile auch wirklich viele Beweise um die Antarktis herum, dass der Kontinent vorrangig grün war und natürlich auch einhergegangen ist mit einer relativ diversen Tier- und Pflanzenwelt.
Ja, das macht spannend. Genau, ehe wir nochmal in diese Methodik eintauchen, hast du eben schon von diesen, weiß nicht, ob man das dann auch Paläofunde nennt, egal, da können wir gleich nochmal drauf gucken. Ja, wie sah denn das tatsächlich aus? Wie kann man sich's vorstellen? Ich hatte nur kurz mal gesehen, so ein bisschen ähnlich wie die Flora in Patagonien heute, aber mal im Detail, also auch diese Südbuchen, was ist denn das für eine Botanik, die da so rumstand?
Genau, da muss man auch einen kleinen Unterschied machen. Also das, was wir für die Kreide rekonstruiert haben, jetzt auch durch unsere Arbeiten in der Westantarktis.
Ganz kurz mal, Kreide, wann war das noch?
Genau, da sprechen wir so von Zeiträumen zwischen 140 und 66 Millionen Jahren. Aber das, was wir rekonstruiert haben, das kommt so aus dem wirklich wärmsten Abschnitt der Kreide. Also so in der mittleren Kreide, sagen wir mal so um die 90 Millionen Jahre. Ja, wirklich sehr, sehr warmes Klima, so ein durchdringendes Treibhausklima auf der Erde. Keine größeren zusammenhängenden Eisflächen, die da waren. Ja, das ist eine Umwelt gewesen, die uns natürlich für diese Breite selbst total überrascht hat damals, als wir diesen Kern dann auch das erste Mal hochgeholt hatten mit unserem speziellen Bohrgerät und den dann auch analysiert haben. Das war vergleichbar mit heute, also wenn man Vergleiche ziehen möchte, aber so das nächste, womit es vergleichbar wäre, sind eventuell die gemäßigten Regenwälder so auf der Südinsel Neuseelands. Wenn wir jetzt aber in diesen späteren Zeitraum gehen, also das Eozän, ja, also was dann nur in Anführungsstrichen so 30, 40 Millionen Jahre her ist, dann hat sich die Vegetation natürlich extrem geändert, aber vergleichbar immer noch mit dem, was wir heute so in Patagonien, also im südlichen Südamerika finden.
Wie sehen diese Bäume aus oder die Pflanzen aus? Ich meine, Patagonien, da weht ja nun auch wilder Wind und das genau. Ist jetzt ja durchaus auch frisch dort, sage ich mal. Ne?
Was, genau.
Ich war selber noch nicht da, deswegen frage ich mal nach, was für Bäume sind das?
Also die sind sehr gut angepasst an diese Bedingungen da, wirklich sehr windig, große Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter. Mhm. Und ja, das sind auch so Windflüchter, ja, die sich natürlich an die vorrangige Windrichtung aus Westen dort angepasst haben. Die sehen auch teilweise recht mitgenommen aus, diese Bäume. Und so stellen wir uns das auch für diesen Zeitraum in der Antarktis vor, der so vor 34 Millionen Jahren, das natürlich eine Umwelt war, die mit heutigen Bereichen auf der Erde auch nur noch schwer vergleichbar ist, weil das auch damals schon sehr weit südlich war. Ja, und ähnlich wie heute, also die Antarktis hat sich seitdem tektonisch auch nicht wirklich signifikant bewegt.
Das heißt, die Antarktis ist anders als andere Kontinente, die doch ordentlich gewandert sind, immer noch ziemlich genau da, wo sie auch damals war, ne?
Richtig, also die ist ziemlich ortsfest geblieben. Und wenn wir zum Beispiel den Zeitraum in der Kreide von 90 Millionen Jahren, da war es sogar da, wo wir gebohrt haben, noch südlicher als heute. Ja, so ungefähr bei 80, 82 Grad Süd, also nur so 900 Kilometer vom Südpol entfernt. Aber auch damals natürlich schon mit über oder knapp viermonatiger Dunkelheit in der Polarnacht. Ne, das darf man natürlich nicht vergessen. Und die Pflanzen müssen sich darauf einstellen. Ne?
Oh, wow, ja, es ist super dunkel, komplett, ja, wie heute Polarnacht, na klar. Diese widerstandsfähigen Bäume, die haben das offenbar mitgemacht, wenn es die gab, ne?
Die haben das mitgemacht, die müssen natürlich auch andere Anpassungsmechanismen gehabt haben, ja, aber trotzdem noch verwandt auch zu heutigen Pflanzen. Ich meine, auch unsere heutigen Pflanzen, die gehen ja in so einen Shutdown-Modus, ja, also fahren runter in unserem Winter und kommen dann im Frühling wieder. Man muss sich für die Antarktis vorstellen, wie es ja auch heute noch ist. Also wir hatten im Sommer sehr, sehr viel Licht verfügbar, ja, mit teilweise, dass die Sonne auf diesen Breiten gar nicht untergeht, aber im Winter dann eben genau das Gegenteil. Also über den Jahresverlauf dann eben doch eine recht ähnliche Energieverteilung, aber eben mit sehr starken saisonalen Unterschieden.
Aber interessant, ich war mal am Nordkap, da fahren ja doch viele Leute gerne hin, ich bin da auch mal hin und das ist ja doch so eine Tundra, in der eher so krautartige Pflanzen wachsen. Genau. Das hätte ich jetzt absolut damit verbunden, super kalt im Winter und da kommt höchstens Kraut hoch, aber nein, ihr habt festgestellt, nein, es gab auch eben diese größeren Pflanzen. Ne?
Genau, größere Pflanzen, aber da muss man eben auch wissen, die plattentektonische Konfiguration der Erde hat sich natürlich seitdem auch stark verändert. Ja, ja. Wenn man zum Beispiel sich klar macht, dass Südamerika zum Beispiel noch mit der Antarktis verbunden war, dann war es natürlich auch warmen Meeresströmungen einfacher, dass diese warmen Meeresströmungen in Richtung des antarktischen Kontinents gekommen sind. So wie heute zum Beispiel der Nordatlantikstrom sehr weit nach Norden geht und auch in Tromsø oder Murmansk die Häfen eisfrei hält. Nur wir haben natürlich zu diesen Zeiträumen, die wir rekonstruiert haben, zusätzlich auch noch einen sehr viel höheren CO2-Gehalt in der Atmosphäre gehabt als heute. Und das macht natürlich zusätzlich noch einen Riesenunterschied und zeigt uns eben, zu was unsere Erde auch fähig ist in Zeitabschnitten von Extremklimaten. Und das macht es eben auch so spannend.
Auch für die Zukunft, weil wir uns unser Extremklima gerade so ein bisschen selber basteln. Kurz zu einer Hausnummer. Wir sind ja jetzt ungefähr so bei 400 ppm ist ja mal dieses Maß, ne? Also Teil auf ppm, Parts per Million, ne? Also ein Teil auf einen Millionenteil, also 400 ppm Konzentration CO2 heute in der Atmosphäre aktuell, mehr oder weniger. Wie war es damals?
Genau, heute so, hast du recht, so 424 sowas. Mhm. Damals, wenn wir so in das späte Eozän gehen, was wir gebohrt haben, da waren es so um die 850.
Oh wow.
Wenn wir so in die Kreide gehen, also als wir da wirklich diesen gemäßigten Regenwald hatten und den wir auch rekonstruieren konnten, da muss der CO2-Gehalt schon so bei 1200 bis 1600 ppm gewesen sein. Also massiv höher als heute.
Oh ja. Das Vierfache fast, ja.
Genau.
Und eine Frage am Rande, du hast vorhin schon angedeutet, ganze Erde so schwül warm. Wie kann man sich das dann in den Tropen vorstellen? Hat jetzt natürlich nichts mit der Antarktis zu tun, das fällt mir gerade ein.
Ja, aber das ist total spannend, wenn man sich das anguckt. Und das ist eben auch zurzeit immer noch das riesige Problem, was Klimamodelle haben, dass wir, wenn wir die Polargebiete sehr stark erwärmen, eigentlich die Temperatur in den tropischen Bereichen gar nicht so sehr viel heißer wird. Weil die Erde hat irgendwann so einen selbstkühlenden Mechanismus. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Tropen Temperaturen so 30 bis 35 Grad haben, was normal ist, dann kommt eben auch eine sehr starke Verdunstungsaktivität dazu. Das heißt, wir kriegen Wolkenbildung und die Erdoberfläche kühlt sich dann wieder natürlich runter. Also die Tropen bleiben eigentlich auch über diese extrem langen Zeiträume immer einigermaßen stabil. Ja, so zwischen 35, sagen wir mal maximal vielleicht 40 Grad, aber eigentlich immer so um die 30, 35 Grad.
Okay.
Die Polargebiete sind eben die, wo sich die Temperaturen extrem stark verändern können. Aha. Ja, und das sorgt natürlich dafür, dass durch diese extrem starken Temperaturunterschiede, wenn man sich jetzt vorstellt, die Pole sind sehr warm und die tropischen Gebiete sind so bei 30, 35 Grad, dann ist dieser Temperaturgradient, also der Unterschied, nur extrem flach. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf Windströmungen in der Atmosphäre und Ozeanströmungen. Das heißt, dieser Transport zwischen den Tropen, Subtropen und den Polargebieten muss völlig anders gewesen sein damals, als es heute der Fall ist, wo wir große Flächen auf der Erde von Eis bedeckt haben.
Ja, interessant, ne? Dass es in den Tropen nicht so extrem viel heißer wird, aber dass die Pole zulegen. Jetzt haben wir über die Pflanzen kurz gesprochen. Wie ist denn mit den Tieren? Ich versuche nochmal dieses Bild in den Kopf zu kriegen. Ich habe jetzt Kaiserpinguine im Kopf. Und Eis.
Ja.
Und jetzt habe ich so langsam grüne und so struppige Bäume, aber weiß man es ungefähr?
Ja, man weiß das relativ gut. Klar sind natürlich oder ist die Beweislage relativ dünn. Wir müssen natürlich immer beachten, dass unsere heutigen Möglichkeiten in der Antarktis begrenzt sind, weil eben fast der gesamte Kontinent dauerhaft von Eis bedeckt ist und wir nur sehr schwierig auf die Ablagerung darunter rankommen. Mhm. Deswegen eben nur ganz wenige Lokationen haben auf dem antarktischen Kontinent selbst, aber auch um die Antarktis herum, auf den Kontinentalschelfen, um wirklich feste Daten darüber zu bekommen. Und jetzt in unseren eigenen Daten haben wir keine Indizien gefunden für Tierwelt, aber wir wissen eben aus der antarktischen Halbinsel, was ich am Anfang schon meinte, da haben wir aus unterschiedlichsten Zeiträumen eben recht gute Beweise und auch Makrofossilien aus diesen Zeiträumen, die uns ein ganz gutes Bild geben. Also zum Beispiel fürs Eozän, welche Säugetiere, Vögel oder auch Meeresbewohner es gegeben haben muss in diesen Zeiten. Und das ist eben auch nicht überraschend, weil wenn man sich unsere Rekonstruktion auch anguckt, jetzt speziell für die Westantarktis, war es ja eine sehr diverse Umwelt, die da noch geherrscht haben muss. Und es wäre sehr merkwürdig, wenn das nicht einhergegangen ist, auch mit einer recht diversen Tiervergesellschaftung.
Diverse Umwelt heißt also um die Arktis drumherum, so, du hast vorhin gesagt, diese Landbrücken zwischen Australien und Südamerika, dem heutigen Südamerika und der Antarktis. Das heißt, drumherum war einiges los, man weiß auch was. Aber bei 4 Kilometer Eispanzer ist es natürlich schwierig, an irgendwelche Fossilien ranzukommen, ne?
Genau. Wir sind dann abhängig, oder die Kollegen, die terrestrisch, also auf der Antarktis selbst arbeiten, die bedienen sich zum Beispiel an Feldformationen, die aus dem Eis rausgucken. Ja, es gibt auch so Dry Valleys in der Antarktis, wo man auch wirklich ganz gut die Gesteine proben kann. Aber das sind eben recht wenige Lokationen. Und die meisten davon wirklich für Fossilfunde aus diesen Zeiträumen sind entlang der antarktischen Halbinsel. Und was wir dann eben gemacht haben, ist ungleich aufwendiger, ja, dass wir mit einem sehr speziellen Bohrgerät dann eben mit unserem Forschungseisbrecher Polarstern in diese Gebiete gefahren sind und auf dem westantarktischen Kontinentalschelf, also die Bereiche, die immer noch zum Kontinent Antarktis dazugehören, aber mittlerweile eben von Wasser dauerhaft bedeckt sind, dort in den Meeresboden reinzubohren und in diese Zeiträume zu gucken, die während ihrer Ablagerung eben noch nicht von Wasser bedeckt waren und eben noch terrestrische Umwelt waren.
Ja, wie das oft so in der Geologie ist, ne? Ehemalige Meere sind heute Gebirge und ehemalige Gebirge sind heute unter Wasser. Und das ist eben so, dass dieses ehemalige Land jetzt dann eben unter dem Meeresspiegel liegt, auf diesem Schelf. Ne?
Genau.
Und das wollte ich fragen, du hast es immer mal wieder angedeutet, jetzt auch im Gespräch, dass da gebohrt wurde und so weiter. Was genau schaut ihr euch an? Beziehungsweise du hast gesagt, das ist sehr speziell, was ihr da gemacht habt. Was ist denn da speziell an eurem Ansatz? Ist es das Bohrgerät oder was ist da speziell?
Es ist die Kombination aus diesem speziellen Bohrgerät. Das ist das MEBO, ja, das Meeresbodenbohrgerät am Marum an der Uni Bremen entwickelt. Ja, da gibt es auch weltweit nur 2 Stück von und die sind beide eben am Marum in Bremen. Und wir haben eben schon eine jahrelange Kooperation, auch sehr intensive Kooperation mit unseren Partnern und Freunden am Marum. Aber dass dieses Bohrgerät, und das muss man sich ja so vorstellen, 7-8 Meter hoch, 10 Tonnen schwer und braucht alleine im Einsatz auf dem Schiff 10 Techniker, muss untergebracht werden in 6 großen 20-Fuß-Containern, also ist ein Riesenteil.
Wow.
Ja, und das ist mit viel Aufwand verbunden, aber man braucht eben dann auch noch einen Eisbrecher, um überhaupt in diese Gebiete reinzukommen, weil wir natürlich um die Antarktis herum, gerade speziell auf den Kontinentalschäfen, es mit intensiver Meereisbedeckung auch im antarktischen Sommer zu tun haben können. Ja. Und da brauchen wir einfach die Sicherheit eines Eisbrechers, dass wir bestimmte Lokationen überhaupt erreichen können. Und das ist dann eben diese Kombination, ja, aus einem speziellen Bohrgerät und einem speziellen Schiff wie unserer Polarstern, was es dann überhaupt erst ermöglicht, in diese Gebiete zu kommen und dann auch dort zu bohren, weil diese Sedimente können mit unseren konventionellen Kernmethoden nicht erreicht werden, weil die eben schon sehr stark verfestigt sind.
Das heißt, also das ist kein Schlamm mehr oder so, das ist richtig wie Gestein, ja?
Genau, das ist schon so wirklich Übergang zu Gestein. Wir nennen das auch ja Mudstone, also vielleicht ein Schlammstein so übersetzt. Ja, ganz feines Sediment, aber schon so extrem stark verfestigt, weil es teilweise eben schon sehr weit auch in der Erdkruste versenkt war, dass es eben sehr, sehr hart ist. Ne? Das ist so wirklich im Übergang zum Stein und wir nennen das dann lithifiziert.
Okay, versteinert sozusagen.
Genau.
Und wie tief müsst ihr dann in den Boden reinbohren ungefähr, um da an die alten Spuren aus der grünen Antarktis zu kommen?
Ja, das ist interessant, weil es eben gar nicht so tief ist, weil uns da die Natur auch geholfen hat, da besser ranzukommen. Und das haben wir ja auf Basis von vorherigen Daten, die wir da schon gesammelt haben, also seismischen Daten, wo wir mit Schallwellen in den Boden reingucken, wussten wir schon, dass diese recht alten Sedimentablagerungen recht nah am heutigen Meeresboden eben ausstreichen, also zu Tage treten.
Mhm.
Ja, und die sind verkippt. Das muss man sich so vorstellen, als wenn man so ein großes, dickes Buch nimmt. Ja, und das so ein bisschen 45 Grad auf die Seite neigt und dann oben entlang der Seiten lang fährt und so durch die Zeit eben fahren kann.
Ach, das ist ein bisschen wie im Gebirge bei einer Wanderung. Da sieht man ja auch mal so Steinformationen, die auch so diagonal sind. Da fragt sich, wie kommt das dahin? Und das ist ehemals eine horizontale Schichtung gewesen, die ist gekippt irgendwie durch diese Kontinentalbewegung. Ne?
Genau. Und das ist eben vorrangig durch tektonische Prozesse passiert. Und wir wissen, dass in dem Bereich, wo wir da gebohrt haben, da ist so ein vulkanischer Dom, der da hochkommt und der hat über die Zeit eben diese Sedimente, die sich sich darüber abgelagert haben, aus diesen Zeiträumen, eben angehoben und auch verkippt. Und dann, ja, muss man sich jetzt bildlich vorstellen, kam halt so, sagen wir mal, seit dem Oligozän, Miozän, also so zwischen 23 und vielleicht so 17, 16, 15 Millionen Jahren, kam dann recht regelmäßig ein Eisschild, ja, der immer wieder darüber gefahren ist und das immer wieder abrasiert hat, diese Schichten. Aha. Und hat uns eben damit geholfen, so weit das zu erodieren, dass wir jetzt nur noch, in Anführungsstrichen natürlich, mit unserem Bohrgerät und Polarstern daran langfahren müssen, um da reinzubohren. Das ist immer noch mehr als genug Aufwand, aber ja, die Natur hat uns da schon gut geholfen, da besser ranzukommen.
Und wie tief bohrt ihr dann tatsächlich am Ende da?
Also die Kerne, die wir jetzt analysiert haben und auch weiterhin analysieren, die sind so zwischen, sagen wir mal, 10 und 30, 35 Meter Tiefe unterhalb des Meeresbodens.
Okay, also wirklich nah dran, ne? Und wie tief ist das Wasser da? Also
So zwischen 1000 und 1500 Meter.
Okay, aber das Bohren in den Boden rein ist dann wirklich echt flach, ja. Jetzt nochmal zu den Spuren, wir haben es immer mal angedeutet. Was sind denn das jetzt für Spuren? Also, wie gesagt, litifiziert, versteinert. Was bleibt denn da, was ihr euch dann tatsächlich anschaut, was die Geheimnisse verrät?
Genau, man muss es noch ein bisschen klarstellen. Wir nennen das so halb versteinert. Ja, das ist gerade so im Begriff. Man kann da auch, wenn man jetzt Kraft hatte, noch mit einem Messer durchschneiden, wenn man wollte.
Okay.
Ja, also das geht tatsächlich noch. Und wir haben wirklich noch zusammenhängende Sedimente, wo auch wirklich auch noch vereinzelt die Fossilien wunderbar drin erhalten sind.
Was ist das zum Beispiel? Wie sieht ein Fossil von einer alten Pflanze aus? Was kann das sein?
Also jetzt in dem Kreidekern, 90 Millionen Jahre alt, da haben wir über diese 3 Meter, wo wir wirklich mit dem Kern 3 Meter dieser Kreideablagerung hochgeholt haben, haben wir zum Beispiel ein zusammenhängendes Netzwerk von Wurzeln erhalten in diesem Kern. Ja, das hat uns natürlich total umgehauen.
Ja.
Das wurde auch da wirklich erst sichtbar, als wir die Kerne hier zurück am Institut zusammen mit dem Klinikum in Bremen-Mitte CT gescannt haben.
Ach ja.
Bevor wir das überhaupt geöffnet haben, weil wir erstmal zerstörungsfrei überhaupt sehen wollen, was ist da drin, bevor man irgendwas unbeabsichtigt kaputt macht. Mhm. Und da ist uns das erstmal in die Augen gesprungen. Wir dachten, was ist denn hier los?
Ja, und wie der Blick in einen Blumentopf.
Ja, genau. Also super erhalten jetzt in seiner Morphologie dieses Wurzelnetzwerk. Und dann muss man sich das vorstellen, die Sedimente, also in die diese Wurzeln dann auch gewachsen sind, sehr feinkörnig, ja, ganz feines, mal so schlammiges Material eben verfestigt, ja, aber wenn man es jetzt nass machen würde, würde es sehr, sehr schlammig sein und eben vollgestopft mit Pollen und Sporen. Also Pflanzen, Pollen, Pilz, Sporen, aber eben auch noch Überreste, wirklich kleinste Überreste von Cyanobakterien. Ja, also nicht ganz ohne Tiere, wie ich am Anfang meinte. Also ein paar Bakterien konnten wir wirklich auch noch identifizieren, an denen wir sogar bestimmte Untersuchungen gemacht haben, zum Beispiel Temperaturrekonstruktion. Ja, und das hat uns natürlich umgehauen, diese Dichte an Informationen, die wir aus diesen 3 Meter Kern eben rausziehen konnten. Deswegen sind diese Proben eben auch so unglaublich wertvoll, also wissenschaftlich gesehen, weil es da eben kaum was von gibt und die uns Einblicke eben ermöglichen in Welten, die wir uns ja kaum vorstellen können.
Ja, das ist irre, also dass ihr da wirklich ins Volle gegriffen habt, sozusagen, also wirklich Sporen, Pollen wie im heimischen Garten.
Genau.
Und dann habt ihr wahrscheinlich Botaniker in der Hand, die Pollen und Sporen zu analysieren. Habt ihr das auch gemacht, also damit ihr dann rauskriegt, was für Pflanzen das sind?
Genau. Oder? Wir haben natürlich, also erstmal an Bord hatten wir damals schon ein großes Team mit vielen unterschiedlichen Expertisen natürlich dabei. Mhm. Aber für diese terrestrische Expertise, also Pollen und Sporen, also für wirklich Landpflanzen, da hatten wir keinen dabei. Den haben wir dann im Nachgang der Fahrt eben aktiviert. Ja, den haben wir im Vorfeld schon mal angesprochen, falls sowas vielleicht gefunden werden sollte, dass wir dich dann ansprechen. Ne? Dass das dann tatsächlich so kommt, hätten wir natürlich selbst nie gedacht. Aber mit dem arbeite ich bis heute sehr eng zusammen und das ist mittlerweile wirklich schon eine sehr intensive Zusammenarbeit geworden. Und der ist eben spezialisiert, der ist Paläobotaniker, Palynologe, ja, nennt man das, die sich mit Pollen und Sporen beschäftigen und eben mit Fokus auf diese sehr alten Zeiträume, Kreide bis Eozän, Oligozän, Miozän, sowas. Ja, also mehrere Millionen Jahre alt.
Willst du mich raten, bei der nächsten Fahrt davon mit, oder?
Genau, da darf er mit, ne? Und Anfang kommenden Jahres findet die statt. Da fahren wir jetzt wieder mit Mebo in die Antarktis, in die Westantarktis. Und da wird das Team natürlich an Bord ungleich größer sein.
Ach ja, weil ihr jetzt wisst, dass ihr da eventuell wieder aus dem Vollen schöpfen könnt, ne?
Genau, wir wissen natürlich jetzt sehr viel genauer, was wir noch nicht wissen. Ja, dass nach den gesamten Analysen, die wir bisher an den Kernmaterialien, die wir 2017 dort nach oben gebracht haben, haben wir jetzt einfach sehr viel detaillierteres Wissen über die Entwicklung der Westantarktis in diesen Extremzeiträumen. Aber wir haben eben auch noch sehr viel Unwissen, ja, über ganz bestimmte Zeiträume, was wir brauchen, um auch die Reaktion der Westantarktis speziell, aber auch der Antarktis im Allgemeinen, in Zeiträumen besser zu verstehen, die wärmer und CO2-reicher sind als heute.
Ich denke die ganze Zeit auch, ihr guckt ja wirklich so am letzten Zippel, ne? Also man hat ja die Antarktis liegen mit 4 Kilometer Eispanzer an den mächtigsten Stellen, wenn es so, wenn ich da richtig bin. Ja. Ihr kommt ja nur an einer ganz kleinen Ecke ran und müsst euch dann im Grunde das Bild zusammenreihen. Es wäre ja eigentlich toll, wenn man durch das Eis komplett in den Boden bohren könnte, weil du sagtest, die war relativ stabil, die Antarktis. Man müsste ja da auch direkt unter dem Eis was finden können, wenn man könnte, oder?
Genau, es ist die Wahrscheinlichkeit ist immer höher, dass man etwas an den Rändern findet, weil unter diesem Kilometer mächtigen Eispanzer der Antarktis wird natürlich auch extrem viel erodiert.
Auch durch die Gletscher, ne?
Genau, durch die Gletscher selbst. Ja. Und man kennt das ja, wenn man mal in den Alpen war, was Gletscher auch für ein unglaubliches Potenzial haben, zu erodieren und, ja, und wirklich Landschaften auch durchgreifend zu ändern.
Ja, die schaffen ja richtige Gletschertäler, die rubbeln ja richtig ab, ne? Ja.
Und je mächtiger der Eisschild wird, desto stärker ist natürlich auch die darunterliegende Erosion. Und wir vermuten, dass wir in den allermeisten Bereichen, auf jeden Fall der Ostantarktis, aber auch Teile der Westantarktis, ist kristallines Gestein, also Gneise oder Granite, ja, die uns nicht die Möglichkeit geben würden, wirklich solche Paläo-Umweltanalysen zu machen. Und die Sedimente, die haben sich meistens erhalten an den Rändern der Antarktis. Ja, da, wo eben die Glazialerosion über die letzten Millionen Jahre nicht so intensiv war und wo sich eben in diesen warmen Zeiten, in der wir auch heute sind wieder, wo einfach große Teile des antarktischen Kontinentalschelfes eisfrei sind, dass wir eben da auch hinfahren können, ja, dass die Erosion in den Bereichen eben schwächer war während der Glazial, also während der Kaltzeit, und gar nicht vorhanden war während der Warmzeiten, in der wir ja auch heute sind.
Okay, also gut, also das heißt, man muss sich nicht ärgern, dass man nicht rankommt. Das sind doch die guten Stellen, die genau sind doch durchaus erreichbar. Ich habe gesehen auch, dass ihr euch auch mit Waldbrändern befasst habt. Ist natürlich auch eine bizarre Vorstellung.
Ja.
Grüne Antarktis ist schon stark genug, aber dass es da auch noch brennt, wie in einem heißen Trockenwald, das ist dann noch mal einer drauf, finde ich. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, also das sind jetzt so erste Hinweise, die wir haben. Es ist erstmal gar nicht so überraschend, also klar, der Wald ist total überraschend, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hat so einen Mischwald vorhanden, ja, zum Beispiel aus Südbuchen, aber auch Nadelbäumen, und man hat zum Beispiel wie in der Westantarktis damals der Fall eben auch in der Nähe Vulkanismus, ja, dann sind natürlich Vulkanausbrüche, die es immer mal wieder gegeben haben muss, einer der Gründe für solche Feuer, aber zusätzlich hatten wir natürlich im Jahresverlauf auch extrem starke Temperaturunterschiede, also eine sehr hohe Saisonalität, was natürlich auch mit sehr starken Wetterumschwüngen einhergegangen sein muss. Und das heißt eben Gewitter.
Das ist auch verrückt, oder? Gewitter in der Antarktis.
Genau, ne? Gewitter in der Antarktis. Und die muss es eben in solchen Zeiträumen auch wahrscheinlich recht ausgeprägt gegeben haben. Und dann durch die Blitze natürlich auch eine natürliche Form der Waldbrandverursachung. Wir haben, und das ist erst noch gar nicht, das ist noch gar nicht so lange her, in diesen Kreidesedimenten, also wo auch dieses Wurzelnetzwerk drin war und diese vielen Pollen und Sporen, da haben wir eben auch in einem kleinen Bereich den ersten antarktischen Bernstein finden können. Vor anderthalb Jahren das veröffentlicht. Und da haben wir wirklich Hinweise drauf, dass dieser Bernstein, und das nennt man dann so einen pathologischen Bernsteinfluss oder in dem Fall ja noch Harzfluss, auf verletzte Baumrinde draufgelegt haben muss.
Ah ja, daher pathologisch, ja.
Genau.
Klingt krank.
Ja. Ne, und das passiert in den meisten Fällen in solchen Wäldern, wenn es Verletzungen durch zum Beispiel Waldbrände gab.
Ah ja.
Ne? Und das ist jetzt so ein erster Hinweis darauf. Und wir haben jetzt so ein paar Proben, an denen wir noch zusätzlich gearbeitet haben, wo wirklich auch Hinweise auf Holzkohle drin sind. Und da sind wir gerade dabei, das genauer zu untersuchen und hoffentlich bald wirklich die ersten wirklich festen Beweise für eventuelle Waldbrände zu liefern.
Ja, aber die Indizien sind stark offenbar, ne? Für Waldbrände, Gewitter, Vulkane.
Richtig, die sind stark und das ist eben auch eine Umwelt, die gut und gerne dann auch immer mal wieder gebrannt haben kann. Und dieser Bernstein, den wir da gefunden haben, und das haben wir auch in der Arbeit geschrieben, das sind eben sehr starke Hinweise darauf, dass diese Verletzungen dann auch durch Waldbrände damals ausgelöst sein könnten. Ne? Das ist eben recht spannend. Aber da sind wir dran, das gucken wir gerade.
Ja, das heißt, ihr habt CT angeschaut, das Wurzelwerk, das ist abgefahren, finde ich. Das ist wirklich original, da so liegt. Ihr habt Pollen, ihr habt Sporen. Ich habe gesehen, ihr habt aber auch Klimasimulationsexperten mit im Team. Und da frage ich mich, warum noch so tolle Sachen wie Pollen und Sporen hat, wozu brauche ich dann noch eine Simulation? Dann weiß ich doch im Grunde alles, was ich brauche.
Genau, aber ich habe dann, als wir das alles vorliegen hatten, diese wirklich große Vielfalt an Datenbeweisen und wir sehr genau eben in diese Umwelt reingucken können, zum Beispiel vor 90 Millionen Jahren, aber auch da vor 34 Millionen Jahren, zwei wirklich wichtige Zeiträume, wo es auf der Erde sehr, sehr warm gewesen sein muss. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was muss denn im Erdklima sichergestellt werden, dass sowas überhaupt möglich ist? Ja, ja, also was muss passieren, dass wir solche Bedingungen auf so einer geografischen Breite, also so weit südlich, überhaupt hinbekommen? Ja, dass wir das eben über längere Zeiträume eben sicherstellen können, dass solche wirklich diversen Umgebungen dort auch überleben können. Ja, und das können wir eben nur mit global laufenden Klimamodellen, Paleoklimamodellen beantworten. Und die haben wir glücklicherweise hier bei unserem AVI auch sitzen und mit denen haben wir dann eben sehr intensiv zusammengearbeitet.
Kannst du einfach nochmal beschreiben, was für Informationen dann da rauskommen aus so einem Modell, wenn man das laufen hat? Also was da, irgendwie stellt es dann ja, weiß nicht, Temperaturen, Verteilung weltweit, da Luftströmung, keine Ahnung, und dann hat man so ein Gesamtbild und ein Teil davon ist die Antarktis oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das ist, also erstmal solche Klimamodelle, die wir jetzt da auch haben laufen lassen, die sind sehr komplex. Das ist eigentlich das, was zurzeit wirklich so das Komplexeste ist, was man wirklich machen kann. Das sind Erdsystemmodelle und diese Erdsystemmodelle, da ist die Atmosphäre reingekoppelt, da ist der Ozean reingekoppelt, da ist die Landoberfläche auch mit dynamischer Vegetation reingekoppelt und die alle, die unterhalten sich miteinander.
Das heißt, du hast verschiedene Klimamodelle für verschiedene Lebensräume sozusagen oder verschiedene Teile der Erde, also einzelne
und diese miteinander verknüpft, ja, dass die also alle möglichen Änderungen, die in der einen Sphäre passieren, dann auch gleich Auswirkungen auf die anderen Sphären haben. Das ist ganz profan, ja, wenn man zum Beispiel eine warme Ozeanströmung hat, die in Richtung eines Kontinentes fließt, dann wird das da zu Niederschlag führen zum Beispiel. Und wenn man dann weiß, wie die Topografie war, und damit rechnen diese Modelle auch, ja, also da sind auch Topografie-Rekonstruktionen drin.
Also Berg und Tal, ne?
Genau, ne, Berg und Tal, wie hoch war es in bestimmten Regionen? Und das ist also hochkomplex. Und das haben wir dann noch, also dieses Erdsystemmodell, mit einem Eisschildmodell gekoppelt. Das kann man nicht direkt koppeln, also noch nicht, ja, weil natürlich so ein Eisschild reagiert sehr viel träger als ein Klimasystem. Okay. Ne, auf sehr viel größeren, längeren Zeiträumen. Und deswegen haben wir so eine sogenannte asynchrone Kopplung gemacht. Ne? Also was rechnen lassen im Erdsystemmodell, das dann reingebracht in das Eismodell, das laufen lassen mit diesen Informationen, das da wieder rausnehmen und wieder zurückbringen in das Klimamodell und das nicht nur ein paar Mal gemacht, sondern so um die 250 bis 300 Mal hin und her gekoppelt, um dann zu gucken, ja, wie sah die Umgebung aus zu dieser Zeit. Dieses Klimamodell, das läuft dann in so ein bestimmtes Gleichgewicht rein, also bis sich nichts mehr ändert, unter den Voraussetzungen aus diesen Zeiträumen, ja, dass man guckt, wie sahen die Ozeane zu der Zeit aus, wie sah der Untergrund aus zu dieser Zeit, dass man das, was man bis heute am besten weiß über diese Zeiträume, eben als Input für diese Modelle benutzt und auch CO2 zum Beispiel. Ja, und dann guckt man sich an, wie das dann zu den Datenbeweisen passt. Ne? Und da macht man dann so einen Modell-Datenvergleich. Und da ist natürlich schön, wenn das dann auf einmal zusammenpasst. Und das hat es hier eben getan. Ja, und deswegen haben wir jetzt einen völlig neuen Einblick gekriegt, wie die Antarktis zu diesen Zeiträumen erstmal ausgesehen haben muss, aber was weltweit auch im Klimasystem notwendig war, um das überhaupt hinzukriegen, um das sicherzustellen.
Und du hattest vorhin angedeutet, dass du ihr jetzt auch wisst, welche Fragen ihr stellen müsst. Kommt das auch so ein bisschen daher, dass ja, also dass ich finde, das Bild klingt schon ziemlich vollständig, was du da so beschreibst von der Antarktis, aber ja, gibt es da konkrete Lücken, die ihr dann genau aus diesem Prozess, aus dem Vergleich von Realdaten und Modellen rausgefunden habt?
Genau, also da haben wir erstmal wirklich eine total spannende Sache rausgefunden, wie überhaupt und wo auch das Eis in der Antarktis überhaupt entstanden ist. Ja, wo hat sich zuerst dauerhaftes Eis, dauerhafte Eisbedeckung auf der Antarktis gebildet? Und das hat unser Verständnis eigentlich komplett über den Haufen geworfen, weil man bisher immer dachte, ja, das Eis hat sich da gebildet in der Antarktis, wo es eben am kältesten ist. Ja, also so im Zentrum der Antarktis. Ne? Die Gambrozev Mountains, das ist so ein Bereich im Zentrum der Ostantarktis. Ja, da ist es natürlich auch in diesen Zeiträumen wahrscheinlich schon sehr kalt gewesen. Aber was fehlt da eben? Da fehlt die Feuchtigkeit. Und wir brauchen die Feuchtigkeit aus den Ozeanen für den notwendigen Niederschlag. Und ohne Niederschlag bildet sich kein Eis.
Ja.
Ne? Und deswegen hat dann unser Modell, was wir dann haben laufen lassen, einen total überraschenden Output gegeben, dass das Eis, das dauerhafte Eis, sich am Rand der Ostantarktis gebildet haben muss. Also so heute nördliches Viktorialand.
Wo ist das?
Also jetzt so gegenüber, wenn man jetzt Australien an der Südküste Australien steht und jetzt Richtung aus Antarktis gucken würde.
Okay. Ja.
Ja, da liegt das Viktorialand. Und da wissen wir eben aus Arbeiten, die wir auch zusammen mit der BGR, also mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover, da haben die Kollegen sehr intensiv in den letzten Jahrzehnten dort gearbeitet. Und die wissen eben ziemlich genau, dass für diesen Zeitraum, sagen wir mal so vor 40 Millionen Jahren, da das transantarktische Gebirge schon sehr hoch gewesen sein muss. Ja, so um die 1500 Meter Höhe. Und jetzt aus unserem Klimamodell, gekoppelt mit dem Eis, wissen wir eben, dass da warme Ozean- und Luftmassen sehr nah an diesen Kontinent, an den antarktischen Kontinent und eben da ins nördliche Viktorialand gekommen sein müssen. Und diese beiden Sachen zusammen, schon recht hohe Topografie, also recht hohe Berge und Niederschlag, der dann eben da oben als Schnee liegen bleiben kann. Aha. Ja, das sind die Grundvoraussetzungen, um so eine erste Eiskappe zu bilden. Und wenn man erstmal eine Eiskappe hat, dann entwickelt die so einen selbstkühlenden Effekt. Ja, nennt man auch Albedo-Effekt, so ein großer, so der Rückstrahleffekt.
Ja, das ist dunkler. Also Landschaft wärmt sich auf, Eis reflektiert, ne?
Genau, das kann man auch selbst ganz gut ausprobieren, wenn man sich im Sommer rausstellt, wenn es draußen häufig die Sonne scheint und sich ein schwarzes oder ein weißes T-Shirt anzieht, ne, dann ist einem definitiv in dem Schwarzen ein bisschen wärmer als in dem Weißen. Ne? Weil dann wird das Licht nicht mehr reflektiert, sondern absorbiert und wird dann umgewandelt in Wärmestrahlung. Mhm. Das ist eben natürlich hier ganz genauso.
Ja, die Initialzündung. Das heißt, warme, feuchte Luft vom Meer und dann diese höher gelegenen Flecken und dann ging's los.
Mhm. Und das hat uns eben total überrascht. Ne? Und wenn das dann erstmal gegeben ist, dann zeigt uns auch das Modell, dass die Eisausbreitung ins ostantarktische Hinterland eben sehr schnell ging. Mhm. Ja, das heißt sehr schnell, in geologischen Zeiträumen natürlich, so über ein paar Zehntausender Jahre.
Gut, schon mal was anderes als 34 Millionen, ne?
Also, ja, genau.
Ja, also, ja.
Ne, aber geht dann auch recht zügig, aber trotzdem, die Westantarktis, ja, muss noch sehr lange eisfrei geblieben sein und wahrscheinlich, wie wir es jetzt vermuten, so um die 6 bis 7 Millionen Jahre länger noch eisfrei geblieben ist, weil wir eben in diesem Zeitraum in der Westantarktis noch sehr dichte Vegetation rekonstruiert haben, recht hohe Temperaturen in Ozean und Atmosphäre. Also da kann kein Eis über längere Zeiträume stabil gewesen sein. Kein aufliegendes Eis, also wie zum Beispiel ein Eisschild oder auch driftendes Eis, wie zum Beispiel Eisberge, kann es da noch nicht großartig gegeben haben.
Mhm. Klar, also heute bei der ganzen Klimawandeldiskussion und so weiter drängt sich dann natürlich immer diese Frage auf. Ich habe es auch vorhin angedeutet, der Blick in die Zukunft. Na klar, das treibt uns alle um. Ich will da nicht zu sehr drauf rumreiten. Das kann man, wird an anderer Stelle schon genug getan. Aber trotzdem ist natürlich ein Thema, das das umtreibt. Kann man das tatsächlich umdrehen und sagen, oh ja, gut, wenn das also so war, Westarktis ist zuletzt zugefroren. Wenn es jetzt noch wärmer wird, dann geht es doch andersrum, oder? Also das heißt, was die Westarktis würde dann jetzt abschmelzen und ja, lernen wir was für die Zukunft.
Ja, das ist ein total wichtiges Stichwort, weil wir eben aus dieser Arbeit jetzt wirklich wissen, dass so ab einem CO2-Gehalt in der Atmosphäre, so von 500 bis 550, da geht es erst los, dass Eis wirklich auch in der Westantarktis entstehen kann. Aber erst, wenn wir wirklich runtergehen, so auf, sagen wir mal, 300 ppm CO2, also das, was wir hatten, bevor wir mit unserer Industrialisierung angefangen haben. Ja, da gehen wir davon aus, da wissen wir ziemlich genau, das waren so 280 ppm. Erst in diesen Bedingungen bildet sich wirklich in der Antarktis höchstwahrscheinlich eine große Eismasse aus. Okay. Und das ist das Spannende, weil wir wissen, heute mit unseren 424 ppm, die wir haben, sind wir genau dazwischen. Ja, also wir sind in einem CO2-Bereich, der wahrscheinlich entscheidend ist für die Stabilität des westantarktischen Eisschildes. Und wenn man sich das nur mal verdeutlicht, also 424 ppm CO2 in der Atmosphäre. Heute. Das letzte Mal, dass wir solch hohe CO2-Gehalte in der Atmosphäre hatten, war im Pliozän. Also so sagen wir mal 3 bis 4 Millionen Jahre vor heute. Da ist natürlich noch kein Mensch auf dieser Erde rumgelaufen. Mhm. Aber diese Zeiträume müssen wir uns eben vor Augen führen, wenn wir verstehen wollen, wie die Erde und im Speziellen die Eisschilde reagiert haben, wenn wir CO2-Gehalte haben, die so hoch sind. Und wie hat in solchen Zeiträumen das antarktische Eis und im Speziellen der westantarktische Eisschild reagiert, ja, wenn wir so hoch mit dem CO2 gehen? Und das sind die großen Fragen, die wir jetzt eben noch haben. Und deswegen fahren wir jetzt auch nochmal hin, weil das genau eben diese Zeiträume sind. Pliozän, ja, also wo der CO2-Gehalt ähnlich war zu heute, aber dann auch ins Miozän, sagen wir mal so zwischen 17 und 14 Millionen Jahre, so der mittlere Teil des Miozäns, wo eventuell so CO2-Gehalte waren, die wir für die nächsten Dekaden erwarten, also für die nächsten Jahrzehnte, sagen wir mal so um die 500 ppm zum Beispiel. Ja. Ne? Und das ist eben das Spannende. Und gab es da den westantarktischen Eisschild noch oder ist er signifikant zurückgegangen oder ist er eventuell auch komplett kollabiert? Ja. Und das sind einfach Fragen, die wir beantworten müssen, um auch für die Zukunft sehr viel klarer gucken zu können, was uns bevorsteht und wie man eventuell auch darauf reagieren müsste.
Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach, ne? Wenn es steigt, CO2-Gehalt, dann geht es gerade andersrum. Da kommen so Dinge wahrscheinlich mit dazu, wie du sagst, Albedo, oder wenn jetzt erstmal schon mal Eis da ist, dann ist es was anderes mit der Rückstrahlung, als wenn du eine Landfläche hast, die ist erstmal braun und grün und die muss jetzt erstmal Eis bilden. Ne?
Richtig.
Also das sind wahrscheinlich noch ganz andere Dynamiken, die eine Rolle spielen. Ne?
Genau, das ist ganz anders. Und was eben auch ganz anders ist heute, ja, wir ändern heute unseren CO2-Gehalt in der Atmosphäre sehr viel schneller, als es jemals der Fall war in der Erdgeschichte.
Ja.
Ja. Auch wenn man jetzt in diese Hoch-CO2-Klimate geht, wie zum Beispiel die Kreide, da von 90 Millionen Jahren, kaum vorstellbar für irgendwen, dieser Zeitraum.
Was du sagtest, diese 1000 bis 1600 ppm oder was, ne?
Richtig. Und diese CO2-Gehalte, die haben sich über sehr lange Zeiträume zu diesen Werten auch entwickelt. Und wenn man sich die CO2-Änderungskurven heute anguckt, ja, dann geht das wirklich sehr, sehr schnell. Also als ich geboren wurde, 1982, da war CO2-Gehalt in der Atmosphäre 380 ungefähr.
Ja.
Ja, und heute sind wir bei 424. Also das ist ein massiver Anstieg, der in dieser Schnelligkeit, in dieser unglaublichen Änderungsrate kaum Beispiele hat in der Erdgeschichte. Und das ist eben das große Unbekannte. Wie reagiert unser Erdsystem auf so eine unglaublich starke, schnelle Änderung?
Viele Fragen sind offen. Ein ganz kurzes Beispiel, was, wenn du so 100 ppm nimmst, also von 300 auf 400 heute sozusagen, wie lange hat das natürlicherweise gedauert, so eine Änderung? Also da gab es sicherlich auch Unterschiede, aber genau. So roundabout.
Genau, ganz große Unterschiede jetzt zwischen den einzelnen Zeiträumen.
Ja.
Aber schon, wenn wir uns bestimmte Zeiträume angucken, wie zum Beispiel im Eozän, dann schon ein paar tausend Jahre,
ja.
Was das braucht und nicht ein paar Jahrzehnte. Deswegen nennt man das auch diese Overshoot-Szenarien. Ne? Also wir bringen das Klimasystem gerade in so einen Overshoot. Und das ist ein gigantisches Experiment, was wir gerade starten als Menschen. Ja, also jetzt auch erst seit 150 Jahren. Und wir zapfen ja fossile Brennstoffe an, die sich über Millionen von Jahren abgelagert haben und die sich normalerweise im natürlichen Kohlenstoffkreislauf auch über Millionen von Jahren wieder abgegeben hätten in die Atmosphäre. Und wir nehmen jetzt so eine Abkürzung und holen das raus aus der Erdkruste und blasen das direkt in die Erdatmosphäre. Und das ist eben in dieser Art und Weise, auch in dieser Mächtigkeit vorher so nicht passiert. Und wir machen das ja mit 39 Gigatonnen pro Jahr. Also das ist schon Wahnsinn, ne?
Milliarden Tonnen, ne?
Mhm. Genau.
Ja, es ist irre viel. Und du sagst es, also man holt das alte konservierte CO2 da raus. Ich mache nochmal zum Schluss die Schleife zurück zu unserem Wald im Süden. Ja. Also Ablagerungen wie Kohle und so weiter gibt's da nicht, ne? Von den alten Wäldern, oder?
Doch, also auch in dem Kern, den wir analysiert haben, also aus dem Kreidekern, 90 Millionen Jahre alt, da haben wir ein Stück, also da, wo wir auch den Bernstein gefunden haben, das ist Lignit, ja, also das ist Braunkohle.
Ach, gucke.
Also, ja, das ist so eine frühe Kohle, also in der Entkohlungsstufe relativ früh noch, so ein Übergang aus so einem Torf heraus in eine frühe Kohle, also so eine Braunkohle, und wir nennen das dann Lignit, lignitisches Material. Also tatsächlich schon gefunden, und auch in anderen Bereichen aus der Antarktis kennen wir einige Punkte, wo auch wirklich Kohle ansteht.
Frage zum Schluss. Was erhofft ihr euch von der nächsten Fahrt? Was könnte idealerweise bei rumkommen, abgesehen von Pflanzen, Wurzeln im CT?
Ja, dass wir eben in diese Zeiträume reinkommen, die wärmer und CO2-reicher waren als heute. Also das, was uns jetzt kurz bevorsteht, ja, wenn wir den Klimamodellen Glauben schenken, was wir tun, wie der westantarktische Eisschild in diesen Bereichen reagiert hat. Ja, weil das sind Bereiche, was ich gerade schon meinte, wo der westantarktische Eisschild anfängt, sehr instabil zu werden.
Ja.
Und ja, wie sah die Westantarktis in diesen Zeiträumen aus? Und was hat auch dazu geführt? Ja, welche Bedingungen haben dazu geführt, dass zum Beispiel der westantarktische Eisschild zusammengebrochen ist? Und ist das in irgendeiner Art und Weise vergleichbar mit den Bedingungen, die wir heute in diesen Bereichen sehen?
Also ein bisschen die Antwort auf die Frage, wie schlägt das Pendel aus bezüglich Verhalten von der Westantarktis, ne?
Ja, genau. Und das sieht ehrlich gesagt nicht besonders vielversprechend aus, weil wir ja wissen, die Westantarktis, gerade die Bereiche, in denen wir da arbeiten, also wo diese großen Gletscher, Eisströme, Thwaites und Pine Island in den Pazifik reinmünden, die ändern sich zurzeit wirklich extrem. Ja, da zieht sich diese Aufsetzlinie zurück, also der Bereich, wo das Eis wirklich das letzte Mal in Bodenkontakt ist, die dünnen sich stark aus, die beschleunigen sich. Und wir wissen, dass der Großteil des westantarktischen Eisschildes eben sehr weit unterhalb des heutigen Meeresspiegels aufliegt, ja, bis zu 2,5 Kilometer unterhalb des heutigen Meeresspiegels. Das heißt, wenn wir diesen Prozess in Gang bringen, dass sich diese Aufsetzlinie zurückzieht, dann wird sie sich in immer tiefere Topografie zurückziehen. Das heißt, immer mehr geht verloren und immer weniger Fläche steht zur Verfügung, wo nachgeschneit werden könnte und neues Eis eben produziert werden könnte. Und das macht uns eben große Sorge. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie dieser Eisschild reagiert hat zu Zeiten, die wärmer und CO2-reicher waren als heute.
Genau. Also du sagst, was, glaube ich, Pliozän, 14 Millionen Jahre oder so, ne?
Genau, also Pliozän, das ist so bei ungefähr 3 bis 4 Millionen Jahre, und Miozän, das wäre dann so 17 bis 14 Millionen Jahre, und da sprechen wir so von 500 ppm und vielleicht so 2-3 Grad wärmer als heute.
Ja, dann darf man gespannt sein auf eure nächsten Veröffentlichungen und die Ergebnisse der nächsten Fahrten oder der nächsten Fahrt. Ihr schaut vor allem auch aufs Klima, nehme ich mit, nicht nur auf die Pollen und Sporen im Boden, sondern eben auch das große Ganze, ne?
Genau, ist immer der Gesamtblick, ja.
Ja, ich danke dir sehr für die Zeit.
Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
Mehr über die Klimageschichte unserer Erde lest ihr im aktuellen Heft von Bild der Wissenschaft. Darin geht's um das Ende der letzten Eiszeit. Europa geriet damals ökologisch bedenklich ins Wanken. Mit Hilfe der sogenannten Isotopenanalyse gelang es Tübinger Forschern nun, diese verlorene Welt wieder auferstehen zu lassen. In der September-Ausgabe findet ihr außerdem ein Titelthema über Mega-Experimente. Großforschungseinrichtungen wie der Large Hadron Collider am CERN verbrauchen enorme Mengen an Energie und sind teuer in Betrieb. in Bild der Wissenschaft und online auf wissenschaft.de stellen wir die Frage, ob das noch zeitgemäß ist. Den Link zu den Artikeln gibt's in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich dann mit Susanne Lehner darüber, wie Stromspeicher der Energiewende einen kräftigen Schub versetzen können. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.